Mikrofon noch nicht. Schaut mal nicht, oder? Ja. Sonst hätte ich eine gute Stimme, wenn es müsste. Also, ich habe mich gefreut, auf Egeri zu kommen. Egeri ist so für mich ein bisschen Heimat noch. Von meinen 8 Jahren Ländli. Das ist mir geblieben. Die 8 Jahre Ländli sind für mich die schönsten 8 Jahre gewesen, in diesen 50 Dienstjahren, die ich habe. Ich wollte zuerst nicht ins Ländli. Wo sie mich gefragt haben, ob ich kommen könnte, habe ich gesagt, nein, ich gehöre nicht ins Ländli. Ich bin für die Evangelisation berufen und nicht für die Diakonie. Und dann haben sie mich nicht ernst genommen. Sind nach ein paar Monaten wiedergekommen, könnten sie es sich nicht nochmal überlegen. Und nach einem langen Gebetskampf, etwa nach 14 Monaten, hat Gott gesagt, du gehst. So klar, so eindeutig, dass ich wusste, jetzt muss ich. Und wir hatten 8 wunderschöne Jahre gehabt, damals noch mit der Schwester Martha Häusermann. Eine tolle Zusammenarbeit. Wir haben alles Mögliche auf die Beine gestellt, Neues gewagt. 8 Jahre. Und dann ist Krishona gekommen und hat gesagt, ob ich könnte als Direktor auf Krishona. Und dort habe ich auch Nein gesagt. Im Ländli ist es so schön. Und es läuft so viel Neues, ich komme nicht. Und dort habe ich 12 Monate gebraucht, bis ich von Gott her Klarheit hatte. Ja, ich weiß nicht, hast du mal das Bild gegeben? Ich weiß nicht, was sie gedacht haben zu dem Thema. Ausgebrannt und keiner merkt es. Es könnte sein, dass sie jetzt denken, ja, das ist ein Thema für Manager. Aber nicht für mich. Es ist ein Thema für Manager, sicher. Es ist aber auch ein Thema für alte Leute. Wenn ich mit alten Leuten zu tun habe, ich gehöre auch dazu, dann kommt es mir manchmal vor, wie ein Vulkan vom 1. August, der so eine Minute gemacht hat und nachher ist es zusammengefallen. Und dann ist er leer da, ausgebrannt. Kann auch für alte Leute gelten. Kann aber auch für Hausfrauen oder vor allem für Mütter gelten. Wo unser zweiter gleich nach dem ersten auf die Welt gekommen ist, dann nachher hat meine Frau fast schlapp gemacht. Wir müssen umstellen, dass sie nicht ein Burnout hatte. Ich habe lange gedacht, so wie ich Bauer bin, Burnout, das ist etwas für andere, aber doch nicht für mich. Bis 2003 in meiner letzten Stelle in Wetzikon in der FEG ein Missbrauchsfall ausgebrochen ist. Ein Vollzeiter, ein Prediger, hat einen anderen Vollzeiter in der Gemeinde, hat der Polizei angezeigt, er habe ihr Kind missbraucht. Ich bin nicht selber betroffen gewesen, aber als Hauptpastor habe ich schauen, dass das Schiff einigermaßen noch zusammenbleibt. Eine furchtbare Zeit. Also das wünsche ich keiner Gemeinde. Ein Missbrauchsfall, wo Aussage gegen Aussage ist. Anzeige bei der Polizei, unter anderem, der in U-Haft war, hat gesagt, ich bin nicht. So etwas mache ich nie. Bis heute ist Aussage gegen Aussage. Der Staatsanwalt hat schlussendlich nach einem Jahr einen Bericht geschrieben, man löse den Fall Ruhe. Beweislage sei zu wenig eindeutig. Sie kennen vor Gericht gar nie recht über. Haben wir den Fall ad acta gelegt. Und ich bin gespannt, wenn wir mal in der Ewigkeit sind. Sind beide gläubig? Was denn ans Licht kommt? Auf jeden Fall, ich selber bin in ein volles Burnout hineingerannt. Ich habe beides wollen recht machen. Dem, der angezeigt hat, und dem anderen, der im Gefängnis war. Habe ich beiden wollen Sympathie zeigen, ich stamme zu euch. Aber das geht nicht. In so einem Fall. Zumindest in diesem Konflikt haben wir ein Referat von einem externen Referenten zum Thema Burnout. Burnout, für die, die nicht Englisch können, ist ausgebrannt. Burn, gebrannt, out, ausgebrannt. Wir haben das Thema Burnout gehabt und der hat ein Blatt verteilt mit 20 Fragen. Ich habe mal die ersten Fragen hier schnell mitgebracht. Es sind 20 Fragen drauf gewesen, die man hätte nachkreuzeln können. Eins hat geheissen, nein, betrifft mich nicht. Und 5 hat geheissen, jawohl, das ist mein Fall. Und am Schluss, wo wir alles angekreuzt haben, hat er gesagt, und jetzt zählen Sie zusammen, wie viele Punkte Sie haben. Als ich mein Blatt zusammengezählt habe, bin ich verschrocken. Da heisst es zunderst, Sie sind mitten in einem Burnout drin. Übrigens für die Burnout-Gefährdeten in unserer Mitte, ich habe so ein Blatt mitgebracht. Man kann Kopien machen. Wenn Sie gerne selber mal eine Bestandaufnahme machen. Auf einmal bin ich verschrocken. Ich ein Burnout. Aber der weitere Verlauf von diesem Fall hat mir gezeigt, das stimmt. Ich hatte eine Erschöpfungsdepression. Und da will ich aussteigen. 2 Jahre vor meiner Pensionierung habe ich meiner Frau gesagt, ich höre auf, ich kann nicht mehr. Und wenn ich meine Frau dort noch nicht mehr gehabt hätte, sie hat vor 20 Jahren hat sie Krebs gehabt, als Todeskandidat, Gott hat das Wunder da. Wenn ich sie nicht mehr gehabt hätte, ich wäre ausgestiegen. Und meine Frau hat mir gesagt, der Herr hat uns da hergestellt, dann gibt er uns auch Kraft. Und wir miteinander gekämpft. Und nach 2 Jahren sind wir dann mit der Gemeinde in guter Verfassung. Haben wir können in Ruhestand. Also Burnout kann jedes treffen. Einfach damit wir da klar sind. Niemand ist gefeit davon. Ja, wir sicher nicht. Das Zweite, was ich auch sagen will, nicht jeder Stress führt zum Burnout. Fachleute unterscheiden zwischen 2 verschiedenen Stress. Das eine ist der Eustress. Das ist der positive Stress, den wir eigentlich alle brauchen. Ich vergleiche es mit der Zahnpasta. Eine Zahnpasta gibt nur etwas her, wenn man sie druckt. Man kann einer Zahnpasta gut zureden. Die macht keinen Wank. Man muss sie drucken. Und manchmal brauchen wir ein bisschen Drucksituation, damit etwas rausschaut. Als ich Kishona geleitet habe, hatte ich die ersten 5 Jahre wunderschöne Jahre gehabt. Das ist für mich die Eustresszeit gewesen. Da habe ich manchmal geschafft, bis nach dem halben Eis. Oder Eis, weil ab der 10 sind kein Telefon mehr gekommen. Da habe ich in Ruhe arbeiten können, einen Artikel schreiben. Morgen um 6 Uhr wieder müssen raus. Das Leben ist weitergelaufen. Und ich habe nie den Eindruck gehabt, jetzt laufe ich auf ein Burnout zu. Und nach 5 Jahren haben wir Schwierigkeiten gehabt im engsten Leitungsteam. Und das ist wohl der Stress- oder Burnout-Faktor Nummer 1. Wenn es zwischen den engsten Mitarbeitern nicht mehr stimmt. Das kann einem so fertig machen, dass man es nicht mehr schafft. Aber der Eustress, der ist gut. Wir brauchen Herausforderungen, um etwas zu leisten. Und dann gibt es den Stress. Das ist der Stress, den ich habe und ich bin dauernd überfordert und ich sehe kein Ende. Wenn es so weiterläuft, dann kann ich nicht mehr. Und es ist niemand da, der sagt, du, ich nehme dir die Lasten ab. Ich du jetzt für dich entscheiden, sondern ich muss tun. Das ist der Distress, der eben dann auch zu Burnout führen kann. Ich habe 5 Ausbrennte, 5 Männer. Frauen habe ich leider keine gefunden im Alten und im Neuen Testament. Aber 5 Männer gefunden, die echt, echt ein Burnout hatten. Der erste hat der Dominik bereits vorgelesen, der Mose. Ich habe die Bibelstelle immer aufgeführt, 4. Mose 11. Da sagt der Mose, ich allein kann dieses ganze Volk nicht mehr tragen, die Last ist mir zu schwer. Wenn du mir nicht hilfst, dann sterbe ich lieber. Das ist Burnout. Ich mag nicht mehr. Es langt. Sie haben schon wieder reklamiert. Ich höre auf. Lass mich sterben. Dabei hätte er gar nicht wollen sterben. Wo Gott gesagt hat, jetzt wirst du sterben, hat er gesagt, lass mich doch noch ein bisschen leben. Mit 120. Aber da hat er ein echtes Loch gehabt, der Mose. Der zweite ist der Elia. Elia hat auf dem Karmel ein Siegeserlebnis gemacht par excellence. Er allein gegen 450 Baalspriester. Und er ist der Sieger gewesen. Gott hat eingegriffen und gesagt, ich bin da. Ich sorge für dich. Wunderschöner Höhepunkt. Und am anderen Tag ist am Boden gelegen. Das gibt es gern, wenn ich grosse Erfolgserlebnisse habe, wo ich mich riesig freue, wo ich alle Kraft hineingegeben habe und plötzlich ist es vorbei, dass er dann zusammengeht. So ist es wie Elia. Ich lese noch eine kurze Stelle. Elia setzte sich unter einen Ginsterstrauch und wünschte sich den Tod herbei. Ich kann nicht mehr, sagte er, lass mich sterben. Ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Der letzte Satz, den wir noch im Kopf behalten. Kommen wir nachher noch drauf. Manchmal kommen wir in ein Burnout in einem Verluter, er geht's. Ich besser als die anderen. Ich bin ja der Einzige, der Gott noch hat. Und dann hat Gott gesagt, nein, nein, es sind noch 7000. Der dritte wäre Jeremia, ein ganz schwieriger Prophet. Ein Prophet, der dauernd hat das Gericht verkündigen musste und das Volk sagt, spinnst eigentlich? Uns geht es gut. Wieso tust du dauernd Gericht verkündigen? Und Jeremia hat weiter müssen Gericht verkündigen, bis Gericht eingetroffen ist und das Volk deportiert worden ist nach Babylon. Aber auch dem Jeremia hat es einmal abgelöscht. Er sagt in Jeremia 15, ich unglücklicher Mensch, warum bin ich überhaupt geboren worden? Ich saß nie fröhlich mit anderen Menschen zusammen. Ich konnte nicht mit ihnen lachen. Einsam war ich, weil deine Hand auf mir lag. Du hast mich enttäuscht. Du bist wie ein Bach, der versiegt. Warum wollen meine Wunden nicht heilen? Jeremia, ich begriff ihn, Jeremia. Mir wäre es vermutlich auch so gegangen. Wenn man verkündigt und es passiert nichts, das Volk ändert sich nicht, es läuft alles abwärts. Irgendwann löscht es am besten Prediger ab. Wieso soll ich noch predigen? Hat ja sowieso keinen Sinn, keine Wirkung. Was der Jeremia nicht gewusst hat, ist, dass man 2500 Jahre später noch von ihm redet, als einer, der durchgehalten hat. Und man Gott gebraucht hat. Trotz scheinbar negativer Resultate. Der Jona, den kennen wir von der Sonntagsschule, der im Fisch gelandet ist, weil er Gott ungehorsam war. Der Jona, der geht nachher, am zweiten Versuch, geht er auf Ninive und predigt so erfolgreich, dass das Volk Buss tut. Und Gott revidiert seine Pläne und sagt, in dem Fall vernichte ich die Stadt noch nicht. Dann sagte Jona nicht das, was ich gesagt habe. Ich habe gesagt, Halleluja. Gott, du bist doch groß. Du kannst doch noch Menschen verändern. Was macht der Jona? Ich fühle mich desavouiert. Ich gelte als falscher Prediger. Ich predige Gericht und du bringst Barmherzigkeit. Und dann sagt er doch zu Gott, ich will sterben. Das ist besser als weiterleben, sagte Jona. Völlig abgelöscht. Mit dem schließt der Prophet Jona Kapitel 4. Fertig. Und jetzt habe ich noch eine Überraschungsausbrennte, die man vermutlich so nicht erwartet hätte, den Paulus. Der Paulus ist für uns doch der Siegertyp. Der, der überall predigen konnte und Gemeinden sind entstanden, Menschen sind in Scharen zum Glauben gekommen. Er konnte sagen, jawohl, Gott, du bist gross. Hat er normalerweise auch da. Aber auch er hatte eine ganz schwierige Zeit gehabt in 2. Korinther 1. Liebe Brüder, ich meine, ihr solltet wissen, dass wir in der Provinz Asien Schweres erdulden mussten. Wir waren mit unseren Kräften am Ende und hatten schon mit dem Leben abgeschlossen. Unser Tod schien unausweichlich. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, das ist Verfolgungszeit. Verfolgungssituation. Und er hat nicht gewusst, ob er den nächsten Tag noch lebt. Aber auch ihm ist unheimlich schwer gefallen. Und er hat gesagt, gut Gott, wenn du willst, dann nehmen wir halt Abschied. Also Burnout ist nicht ein neues Problem, hat es schon damals gegeben. Und das Grundproblem bei einem Burnout ist, dass ich mehr will, als der, um mich herum. Dann gibt es gern Burnout. Wo Gott uns das Leben geschenkt hat, dann hat er uns ja ein ganz bestimmtes Profil gegeben. Er hat uns Gaben geschenkt, schöpfungsmässige, nach der Bekehrung Gaben vom Heiligen Geist und hat uns Grenzen gesetzt. Wir werden immer Menschen sehen, die besser sind als wir. Immer. Auch der Beste. Auch der Beste, den es gibt auf dieser Welt, der hat seine Grenzen und trifft plötzlich auf Menschen, die besser sind als er, vielleicht im emotionalen Bereich. Wir haben unsere Grenzen. Und immer, wenn ich die Grenzen überschreite, dann wird es gefährlich. Wenn wir überfordert sind, neigen wir dazu, den Fehler immer bei den anderen zu suchen. Ich habe einen ganz schwierigen Chef. Oder meine Eltern sind schuld, die haben mich nicht recht erzogen. Die haben mir Minderwertigkeitsgefühl eingepflanzt. Darum bin ich halt so. Oder ich habe eine ganz schwierige Frau. Wenn wir schauen, wie man mit der zusammenleben muss. Wir suchen Fehler immer bei den anderen. Und die Bibel sagt genau das Umgekehrte, suche Fehler nicht bei den anderen. Wenn schon, dann ist der Fehler bei dir. Du musst korrigieren. Ich habe am Anfang mal gedacht, als ich gemerkt habe, meine Frau hat auch negative Seiten. Dann muss ich sie halt korrigieren. Das bringt nichts. Wenn man meint, der eigene Ehepartner lässt sich korrigieren, bin ich auf dem Holzweg. Der lässt sich nicht von mir korrigieren. Aber Gott will mich korrigieren. Ich soll ein bisschen anders werden. Ich habe erst mit dem Ruhestand das Dienen innerhalb der Ehe entdeckt. Früher war ich Manager-Typ und dauernd unterwegs. Alle möglichen Aufträge. Ich bin jemanden und habe gefunden, ja, mal, zum Glück gibt es mich noch. Bis Gott mir alles aus der Hand rausgenommen hat und ich wimmernd am Boden gelegen bin, such doch lieber ein anderes, es geht nicht mit mir. Und im Ruhestand habe ich mir gesagt, jetzt helfe ich meiner Frau, wo es immer nur geht. Nicht nur Staub suchen, sondern auch mehr abtrocknen, sogar mal abwäschen, wenn sie weg ist. Was sie noch nicht fertig gebracht hat, ist das Kochen. Also wenn ich kochen würde, dann käme es nicht gut raus. Aber wir haben es schön miteinander. Also ich finde den Ruhestand eine unerhört schöne Zeit. Man kann zudienen, man kann helfen, dass das Leben leichter wird. Ich habe da mal schnell ein paar erste Lösungsansätze für Burnout gefördert. 4 Lösungsansätze, ich komme nachher noch auf Matthäus 11, der wunderschöne Text, den ich eigentlich auslegen wollte. Der erste Lösungsansatz ist, meine Zeit effektiver nutzen. Und zwar nach der 10 Geburten. Heisst, 6 Tage arbeiten und nicht 7. Und vielleicht müsst ihr mal unser Freizeitverhalten überprüfen. Ich staune, was Leute ihren Freitag alles hineinpacken. Was sie gar nicht müssten. Man kann nicht mehr still sein. Man kann nicht mehr nichts machen. Dauernd muss etwas laufen. Nicht nur die junge Generation, wo weiss ich, von einem Event zum anderen läuft und am Ende erschöpfter ist als am Freitag. Nicht nur die junge Generation, auch wir Alten. Probieren Sie mal 5 Minuten vor Gott zu sein und nichts zu sagen. Das ist unheimlich schwer. Wenn ich bete, dann ist normalerweise die ganze Liste, wo Gott noch sollte, erinnert werden, was er alles muss, bei dem und bei dem. Das ist mein Gebet. Aber einfach mal da sein. Gott, jetzt hast du das Recht zum Reden. Dann war. Probieren Sie es mal. Nur 5 Minuten. Schwer. Natürlich, wo die Kinder noch klein sind, haben wir auch nicht am Sonntag können sagen, tut uns leid, heute an den Sonntag schauen, was er macht, sondern haben wir halt müssen mit den Kindern etwas machen, logischerweise. Aber jetzt, wo die Kinder ausgeflogen sind, muss ich doch den Sonntag nicht auch noch so füllen wie der Wächter. Das heisst, bei einem Prediger ist meistens ein Sonntag besetzt. Mit Predigen. Als ich auf Kishona war, haben wir herausgefunden, dass der Donnerstag der geeignete Tag war, zum Freimachen. Montag ist nicht gegangen, da waren Konferenzen. Dienstag haben wir Sitzungen gehabt, Mittwoch war irgendetwas anderes. Am Donnerstag aber da ging es. Da habe ich den anderen von der Leitung gesagt, am Donnerstag kommen wir mich nie über. Und dann sagt doch einer, der mit mir zusammen geschafft hat in der Leitung, ich kann mir es nicht leisten, frei zu machen. Mit dem Resultat, dass er Glieder überhaupt 3 Jahre mehr im Spital war als 3. Blasengeschichte. Grausam. Dass der Schmerzen aushalten musste. Da hat Gott nachgeholt, was er versäumt hat. Es war komisch auf Kishona. Wir haben einmal neue Termine gesucht und allen wäre es am Donnerstag gegangen. Dann sagt doch der Direktor, excuse, Donnerstag können wir mich nicht über. Ah, schon wieder. Kannst du nicht einmal eine Ausnahme machen? Ich hätte jedes Mal eine Ausnahme machen. Meine Frau hat mir mal gesagt, das hat unsere Familie gerettet, dass du immer einen Tag konsequent frei gemacht hast. Müssen dieses Freizeitverhalten überprüfen. Übrigens, kann mir jemand sagen, wieso dass Gott hat Ruhe am 7. Tag? Er hat ja 6 Tage die Schöpfung gemacht, dann heisst es am 7. Tag, er ruhte. Warum? Ja. Als Vorbild. Ich sehe es auch so, ja. Als Vorbild für uns. Gott hat den Ruhetag nicht nötig gehabt. Er ist der, der selber Kraft ist. Er produziert ständig Kraft. Er könnte sagen, mach dir frei, aber ich nicht. Zum Glück macht er heute nicht mehr frei. Wenn er bei uns könnte frei machen, dann ist er an anderen Orten nötig. Die Welt ist rund und immer brauchen ihn Leute. Also, Gott hat gesagt, macht es wie ich, einen Tag frei. Das Zweite, die Arbeit reduzieren. Jetzt sagen einige, der hat ja keine Ahnung von meinem Programm. Ich und Arbeit reduzieren, ja, geht doch nicht. Es geht, indem ich lerne, Nein sagen. Es ist schön, gefragt zu werden. Endlich haben sie mich entdeckt. Endlich bin ich auch mal jemand. Obwohl ich schon bis da oben genug habe. Nein, das nehme ich schon an. Das machen wir noch dazu. Und so kommt eins ums andere. Ich habe es vorher schon gesagt, ich selber muss Verantwortung übernehmen für meinen Körper. Solange ich Signal gebe, man kann mich durchaus noch, aufladen. Sucht man niemand Neues. Jetzt ist bei uns in Schaffhausen, in unserer Gemeinde, ist das junge Ehepaar, das gerade geheiratet hat, die haben ein paar Jahre die Jungschar geleitet. Und jetzt sagen die, wir zügeln weg. Ja, was passiert mit der Jungschar? Kann ja niemand mehr. Und siehe da, sie rufen zwei Führer und sagen, die machen weiter. Sie haben sie bereits vorbereitet gehabt. Meine Feststellung ist, es sind immer Leute da, die Arbeit übernehmen können. Nur haben wir sie noch entdeckt. Ich muss lernen, Nein sagen. Das habe ich bereits gesagt, meine Motive überprüfen. Wieso mache ich das, was ich mache? Ist vielleicht ein bisschen Prestige-Denken dahinter? Will ich jemand sein? Jemand beliebt sein in der Gemeinde? Ja, die siehst du überall. Wenn man jemanden braucht, die ist bereit. Warum mache ich das? Und das Letzte, das Vierte. Ich muss lernen, Verantwortung delegieren. Obwohl, und den Satz habe ich mit Schmunzeln geschrieben, obwohl es niemand so gut kann wie ich. Logisch kann es der, der die Arbeit übernimmt, oder die, nicht so gut wie ich. Ich hatte die Gelegenheit, ein Jahr, zwei zu üben und habe langsam Routinen bekommen. Und der, der jetzt einen neuen Anfang, der muss die Gelegenheit auch bekommen. Nicht sofort reinfahren. Du, wir haben es im Fall viel besser gemacht. Aber das musst du im Fall so machen. Nicht so. Vertrauen schenken. Machst du. Ich stand voll hinter dir. Der Josua hat eine 40-jährige Lehre absolviert bei Mose. 40 Jahre Lehre. Und dann hat Gott zum Josua gesagt, jetzt nehme ich den Chef weg, jetzt bist du dran. Und hat den Mose sterben lassen. Es gibt manchmal Situationen, wo der Chef muss sterben, damit er Platz macht für andere. Ich kenne gesegnete Werkzeuge im Reich Gottes, wo Sachen aufbauen haben und die Sache fast wieder zerstört haben, weil sie nicht abgeben können. Wir müssen lernen, hören, auch an dieser Stelle. Und jetzt will ich noch nicht bloß den Negativtext von Mose, den wir am Anfang gehört haben, lesen, sondern ein Text von Jesus, Matthäus 11, Vers 28 bis 30. Da sagt Jesus, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, nicht wie man leitet, lernt von mir, denn ich bin demütig und von Herzen sanftmütig. Lernen von mir Demut. Lernen von mir das Zurücktreten. Lernen von mir Sanftmut. Denn meine Last ist leicht. Mein Joch ist sanft. Wunderschöner Text, wo Jesus da sagt. Es heißt mit anderen Worten, Überlastete sind bei mir willkommen. Ich habe das mühselig und beladen, so steht es im Luther. Habe ich mal ein bisschen genauer angeschaut, was heisst das eigentlich? Und wir werden staunen, wer Jesus da einlädt zu sich. Mühselig kann auch so übersetzt werden. Müde, erschöpft, nach schwerer körperlicher Arbeit, kann auch innerlich müde bedeuten, resigniert, mühselig und beladen. Menschen, die resigniert sind, Menschen, die nicht mehr mögen, Menschen, die den Bettel anrühren wollen, sagt Jesus, kommt zu mir. Ich bin die richtige Adresse, wenn es euch nicht gut geht. Und das Beladen ist noch glätter da. Mühselig und beladen. Beladen heißt schwer beladen mit Verantwortung, überlastet, im Moment zu nichts zu gebrauchen, unproduktiv, eher eine Last als eine Hilfe. Die sind bei Jesus willkommen. Kommet her zu mir alle. Was bietet uns Jesus an? Er sagt uns, komm endlich mal raus aus dem Hamsterrad. Kennen wir alle das Hamsterrad. Ein Hamster, der dauernd in der gleichen Richtung läuft und läuft und läuft. Immer an der gleichen Stelle, aber in einer unerhörten Ausdauer. Und jetzt sagt Jesus, komm zum Hamsterrad aus. Geh mal ein bisschen auf Distanz zu dir und beobachte dich einmal selber. Ist das Leben, wie du es dir vorgestellt hast? Bevor ich Theologie studiert habe, bin ich bei der SBW gewesen. Als Beamter. Das war damals noch ein interessanter Beruf. Man konnte Zeug abfertigen, Billett verkaufen. Weichen stellen, Signal stellen, so, das war ein toller Beruf. Und plötzlich, ich weiss es noch, wie es heute wäre, in Meerstetten, kommt im Gebet die Frage, wenn du das Leben lang machen würdest, ist das Maximum, was aus deinem Leben rauszuholen ist? Dann habe ich Gott gesagt, ja, wenn du etwas Besseres hast, dann sag mir es. Dann sagt er, gib mir deine Freundin. Wie bitte? Gib mir deine Freundin. Dann habe ich gesagt, nein, die kommt nicht immer. Die passt zu mir. Wir haben eine Freundschaft angefangen, nicht wie man heute sagt, Freundin, sondern einfach denkt, das könnte mal später. Ein Hochsee geht raus. Und ich habe ihm vorgerechnet, Gott vorgerechnet, warum wir passen zueinander. Gläubig, Lehrerin, wunderschöne Gespräche mit ihr. Und Gott sagt, gib mir deine Freundin. Ich habe stundenlang gekämpft mit ihm. Übertrieben nicht. Stundenlang. Ich sehe den Wald noch vor mir, wenn ich dort durchfahre mit dem Zug. Schlussendlich bin ich ins Hotelzimmer und sage, gut Gott, wenn du willst, dann soll ich sie haben und ich kann loslassen. Schwer gewesen. Die Frau hat später einen gehört, der wirklich Missionar geworden ist. Wäre mein Traumberuf gewesen. Gott hat nicht die Frau für mich gehabt. 6 Jahre habe ich gewartet, bis ich nachher meine Frau kennengelernt habe. Und dann haben sie 9 Monate beobachtet, bevor ich sie gefragt habe, ist das jetzt die Gott? Vor allem, als ich den Brief geschrieben habe, den Abschiedsbrief an diese Freundin, bin ich mit dem Brief auf die Knie und gesagt, Gott, fällt mir unheimlich schwer. Aber wenn das dein Weg ist, dann folge ich. Und als ich mit dem Brief auf die Knie gewesen bin, hat Gott mir Gewissheit gegeben, du gehst in vollzeitlichen Dienst. Hätte ich dort Nein gesagt, hätte ich vermutlich Karriere gemacht bei der SBB. Aber ich sehe im Rückblick, dass Gott mehr aus meinem Leben rausgeholt hat, als bei der SBB. Ich sage nichts gegen den Beruf. Also nicht, dass jemand heimgeht und sagt, ich muss unbedingt meinen Beruf aufgeben. Ich sage nicht das. Ich sage, dass man hören sollte, auf Gottes Stimme, was hat er wollen. Komm mal raus, beobachte dich einmal. Und dann mach weiter. Ich habe im Englischen einen schönen Satz gefunden zu dem. So werde ich euch Ruhe geben. Get away with me and take a real rest. Sagt Jesus mit anderen Worten, ich nehme dir mal auf die Seite raus. Aus dem Stress. Und bei mir sollst du zur Ruhe kommen. Ich sage nicht, es ist einfach. Ja, aber Jesus macht es wahr. Jetzt sagt mir natürlich jemand, Jesus, ja, der hat doch nicht Stress gekannt. Jesus, der ist schon gemütlich durch Galiläa durchgelaufen und hat dort geheilt und hat dort wieder predigt. Und nachher ist er mal ein bisschen auf die Seite mit den Jüngern und mit ihnen diskutiert. Das ist doch ein gemütliches Leben. Das ist so unsere Vorstellung dabei. Ist Jesus von Anfang an überfordert gewesen, wo er auf die Welt kam. So sehr hat Gott Israel geliebt, die Welt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Und die Welt heißt oder hat damals geheißen 169 Millionen Menschen auf dem Planet gelebt. Im Jahr Null von unserer Zeitrechnung. Das haben Fachleute zurückgerechnet und sind auf 169 Millionen. Und er allein für 169 Millionen, wie soll ich die erreichen? Geht doch nicht. Er hat gewusst, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Mit dieser Mission ist er gekommen. Ich habe übrigens ein Ding gefunden, eine Karte, die sieht so aus, wie die Weltbevölkerung sich entwickelt hat. Die ersten 1900 Jahre, also von da 0 bis 1900, ist es fast gleich geblieben. Eben 169 bis 200 Millionen. Und dann ab 2000 hat es einen Anstieg gegeben. Ab 1900 hat es einen Anstieg gegeben par excellence. Heute sind es 8 Milliarden fast. Und es gibt Szenarien, wo die Fachleute berechnen, es könnte sein, dass 2050 10 Milliarden auf dieser Erde wohnen. Kann die 10 Milliarden könnte überhaupt ernährt werden und so weiter. Das sind ein Haufen Überlegungen. Aber damals, zu Jesu Zeit, 169 Millionen. Sein Geheimnis für ein stressfreies Leben. Und jetzt mal gut hin. Also jetzt kommt der entscheidende Punkt, wo wir noch dran rumdoktern. Und auch ich immer noch dran rumdoktere, weil es immer noch nicht so klingt wie bei Jesus. Das Erste, was bei ihm klar geworden ist, er hat gewusst, warum der Vater ihn auf die Erde geschickt hat. Er hat es haargenau gewusst. Wir finden im Neuen Testament, in den vier Evangelien, 15 Stellen, wo Jesus sagt, dazu bin ich gekommen. 15 Stellen, wo er sich vergewissert, das ist mein Auftrag. Er ist permanent auf den Vater ausgerichtet war. So wie sich Gott der erste Mensch eigentlich vorgestellt hat. Der Mensch ist ein Wesen, im Gegensatz zum Tier, wo Gott eine Stimme vernehmen kann. Der Mensch hat ein Organ, wo er Gott eine Stimme vernehmen kann. Und wenn er Gott hört, dann soll er auch ausführen, was Gott ihm sagt. So ist Jesus gekommen. Permanent auf den Vater gelost und gemacht, was der Vater ihm gesagt hat. An einer Stelle sagt er, ich kann nichts aus mir selber tun. Ich kann nur das tun, was der Vater mir sagt. Das ist sein Geheimnis. Und wenn mich jemand fragt, was ist denn der Sinn vom Leben, vom Mensch, dann ist es genau das. Auf Gott hören, intensiv auf ihn hören und nachher das tun, was er sagt. Nicht nur, was ich für gut finde, sondern was Gott für mich für gut findet. Wir finden bei Jesus drei Beschränkungen, die er sich selber auferlegt hat, damit er nicht in ein Burnout hineinläuft. Drei Beschränkungen. Ich rede jetzt ein bisschen managementmäßig, rede jetzt ein bisschen menschlich. Aber die habe ich entdeckt in den Evangelien. Beschränkung Nummer eins ist eine ideologische Begrenzung. Er hat sich auf Hilfsbedürftige beschränkt und nicht auf Könner. Er sagt an einer Stelle zu den Pharisäern: Ich bin gekommen, die Sünder zur Buße zu rufen und nicht die Gerechten. Und er hat sich Freiheit genommen, es gibt eine Stelle in Matthäus 16, sich Freiheit genommen, die Pharisäer stehen zu lassen, die mit ihm diskutieren wollten. Es heisst Matthäus 16, er ließ sie, die Pharisäer, stehen und ging weg. Das braucht eine psychologische Größe für das. Also wenn zu mir Theologen kommen, um mit mir zu diskutieren, ich fühlte mich gebauchpinselt. Nein, jetzt kommt ihr zu mir. Jetzt tun wir also. Diskutieren miteinander. Jesus sagt, mit euch diskutiere ich nicht. Ich gehe zu den Menschen, die mich brauchen, die Hilfe wollen, zu denen gehe ich. Hat er konsequent durchgehalten. Er hat auch mit Pharisäern, mit einzelnen Pharisäern hat er diskutiert. Mit dem Nikodemus zum Beispiel. Hat er ganze Nacht diskutiert und ihm gesagt, wie man wiedergeboren wird. Aber er hat gemerkt, der Nikodemus ist echt offen für Hilfe. Die zweite Begrenzung ist eine geografische. Er hat sich begrenzt auf Israel. Geht hin in alle Welt, das hat noch nicht gelten für ihn. Erst nach der Himmelfahrt, seid er der Jünger und jetzt könnt. Erst nach der Himmelfahrt. Jesus hat gewusst, ich kann nicht alle 169 Millionen erreichen. Ich kann einfach ein kleines Land wie Israel erreichen. Es hat manchmal Ausnahmen gegeben. Er ist einmal ins Ausland gegangen mit seinen Jüngern, weil er verfolgt worden wäre in Israel selber. Ist er nach Syrophönizien gegangen. Das ist ganz im Norden von Israel, wo heute Tyrus und Sidon liegen. Dort ist er mal gegangen, das war Ausland. Dort hat er gewusst, da hat die Regierung in Jerusalem keinen Zugriff. Jetzt ist er im Ausland und da kommt eine Frau mit einer kranken Tochter zu ihm und sagt, du kannst doch heilen, könntest du das bei meiner Tochter auch? Dann sagt Jesus, nein. Was macht die Frau? Die lässt nicht nach. Die sagt, aber es gibt doch auch Ausnahmen. Könntest du bei mir nicht eine Ausnahme machen? Und jetzt rede ich menschlich. Ich könnte mir vorstellen, dass Jesus in dieser Situation sagt, Vater, ist das bei dir auch eine Ausnahme? Und wo der Vater ihm das Okay gegeben hat, hat er geheilt. Erst dort. Nur ausnahmsweise. Er hat gewusst, ich bin für Israel zuständig. Und dann hat er eine methodische Begrenzung gehabt. Er hat sich auf 12 Männer konzentriert, die noch 3 Jahre lang ausgebildet hat in Theorie und Praxis. 3 Jahre lang. Schluss hat er noch 11 gehabt. Einer ist im letzten Moment abgesprungen. 3 Jahre. Er hat am Anfang, als er sie berufen hat, nicht gesagt, geht hin in alle Welt, sondern ich, Jesus, mache euch zu Menschenfischern. Ich, Jesus. Und er hat sie ausgebildet und am Schluss hat er gesagt, so, jetzt sind ihr da. So wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und sie sind in die ganze Welt gegangen. Es ist hochinteressant, den Weg der Jünger zu verfolgen, so wie man den in der Kirchengeschichte kann, wo die Einzelnen hingehen. Der Jakobus ist auf Spanien zum Beispiel. Der Thomas ist auf Indien. Der Bartholomäus ist ins Gebiet vom Kaspischen Meer. und so weiter. Und sie sind alle, mit einer Ausnahme, alle als Märtyrer gestorben. Die 11 Jünger. Der Einzige, der normal gestorben ist, war Johannes. Der war in Ephesus Bischof und ist dort begraben worden. Alle anderen sind als Märtyrer gestorben. Aber haben das Evangelium in einer rasanten Art in der damaligen Welt verbreitet. Das sind drei Einschränkungen, die Jesus gemacht hat. Und vielleicht müssten wir so ein Raster bei uns auch anlegen. Wo Gott mir gesagt hat, du gehst ins Ländli, habe ich gewusst, dann gibt es aber eine Verschiebung in meinem Pflichtenheft. Dann bin ich nicht mehr in erster Linie Evangelist, sondern dann muss ich mich auf Diakonie konzentrieren. Das hat bei meinem ganzen Tages- und Wochen- und Monatsprogramm Umstellungen bedeutet. Dass wir uns ein Raster anlegen, das ist drin und das ist nicht mehr drin. Und jetzt mein letzter Punkt. Der hat ja gut reden da vorne. Jesus, logisch, der war ohne Sünde, aber der kann doch nicht mich vergleichen mit Jesus. Wie soll ich so leben, wie Jesus gelebt hat? Das geht doch nicht. Ich will darauf hinweisen, dass ich nicht sage, wir müssen können, wie Jesus leben. Das klingt niemandem. Meine Frau wäre fast mitgekommen heute Morgen. Mal das Ägri wieder Luft, Ägri Luft schnuppern. Sie wäre gerne mitgekommen, es ist gesundheitlich nicht so gegangen. Wenn man sie fragen, wie ist der da vorne, wenn es ihm nicht so gut geht, können sie ein Liedli singen. Ich kann unmöglich sein. Ich kann ihr Leben schwer machen. Würde man mir fast nicht glauben, wenn ich da so schön predige da vorne. Da ist sehr viel Unvollkommenheit. Aber eins habe ich gelernt, ich reduziere Ziel nicht, wo Jesus mir gesetzt hat. In der Bergpredigt sagt er, ihr sollt vollkommen sein wie euer Tischnachbar. Hat er nicht gesagt. Wie euer Vater im Himmel. Oh, wer kann das? Niemand. Und darum habe ich angeschrieben, wir haben das Angebot von der Vergebung. Darum stand ich da, nicht weil ich besser wäre als irgendjemand, sondern weil ich um Vergebung weiss. Weil ich weiss, Jesus hat mir vergeben, was die Woche falsch gelaufen ist. Darum ist er für uns am Kreuz gestorben. Darum. Wir sollen uns an ihm orientieren. Er ist so gewissermaßen der Prototyp vom neuen Menschen geworden. So wie er in der Herrlichkeit einmal wird sein. Ohne Sünde. Ohne Schuld. Auf Gott hören und das tun, was Gott will. Er sagt es auch in unserem Text. Nehmt auf euch mein Joch. Das ist jetzt für Burnout-Förderte ein bisschen schwierig zu verstehen. Also jetzt hat er vorhin gesagt, man soll abgeben und jetzt lädt Jesus noch Neues auf. Ich weiß nicht, wer ein Joch schon gesehen hat, die braucht man ja heute nicht mehr. Früher noch, wo man, weiß nicht, Johannes, habt ihr noch Joch? Nicht mehr, gell? Ja. Früher hat man ja noch mit Ochsen gepflügt. Und dann hat man zwei Ochsen genommen nebeneinander und hat darüber ein Holz gelegt. Damit beide gleichzeitig züchten. Und jetzt heisst es da ein interessantes Wort ist drin. Mein Joch ist sanft. Wörtlich heisst es dort, mein Joch ist auf euch zugeschnitten. Genau auf meine Art ist das zugeschnitten, wo Jesus mir auferlegt. Mein Joch ist sanft. Christus wird da gebraucht. Fast wie Christus. Christus, mein Joch ist sanft. Ist auf dich zugeschnitten. Wenn es einen gibt, der dich nicht überfordert, dann ist es der Schöpfer selber. Garantiert. und unsere Gemeinden sollten dort sein, wo auch mühselige und Beladene willkommen sind. Nicht einfach duldet, ja, kannst ja auch mal kommen. Sondern wir freuen uns, wenn du kommst. Das wäre doch Szene, wenn der FG Ägeri den Ruf hätte. Da sind auch schwierige Menschen willkommen. Menschen, die sonst nie einen Platz mehr finden. Menschen, die man einen Bogen um sie herum macht. Auch die sind willkommen. Und das Letzte. Bei Jesus gibt es keine hoffnungslose Fälle. Ich sage das angesichts von einem hoffnungslosen Fall, den ich ein bisschen begleite. Ich habe mit Jesus schon manchmal gehadert. Er war bei uns im Hauskreis und hat den Hauskreis so gestört, dass wir gesagt haben, wir machen mit euch Hauskreis. Jetzt gehen meine Frau und ich einmal alle 14 Tage zu dem Ehepaar und machen mit ihm, seiner Frau, Hauskreis. Und ich habe den Eindruck, es geht überhaupt nicht vorwärts. Es ist immer am Gleichen. Dann sage ich das Jesus manchmal, wieso hast du mir den aufgehalten? Ist doch ein hoffnungsloser Fall. Und dann muss ich über so etwas predigen. Bei Jesus ist kein Fall hoffnungslos. Das gilt für uns selber. Gilt vielleicht, nicht nur vielleicht, gilt für unsere Kinder, die vielleicht den Weg nicht können mit Jesus. Bei ihm gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Weil er seinen Heiligen Geist hineingibt und verändert, ob ich es jetzt sehe oder nicht. Bitte noch beten. Danke, Jesus, dass du so viel Geduld hast mit uns. Du sagst, wir sollen uns an dir orientieren. Wir sollen bei dir lernen, demütig sein. Und sanftmütig. Wir sollen uns verändern lassen. Danke vielmals, dass du es nicht aufgibst. Und dass du uns immer wieder neu begegnest und beschenkst. Und auch das, wenn wir dir sagen, wo wir versagt haben. Wo wir nicht so gelebt haben, wie du es willst. Danke für deine Vergebung, die du am Kreuz für uns bewirkt hast. Amen.